Franz Eike. Angekündigt, nun die Fortsetzung. Ich muss erst mal fragen, Jürgen, stimmt die Einsprechung, die Einstellung der Lautsprecher? Okay. Also die Fortsetzung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Und als er, der Petrus, sich besonnen hatte, ging er zum Hause Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd heraus mit Namen Rhodae, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündigte, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging sie hinaus, und er zog an einen anderen Ort. Herr, verherrliche deinen Namen unter uns und gib, was wir brauchen. Amen. Gebet setzt frei, so hörten wir aus der Lesung. Und doch gibt es Unterschiede bei den Gebetserhörungen und so ganz verschiedene Führungen. Ich kenne Erfahrungen, wo auf Gebet hin sehr schnell Besserung und Heilung geschieht. Und ich kenne anderes, da betet man Jahre und Jahrzehnte lang und äußerlich scheint überhaupt nichts zu passieren. Bei einem Segnungsgottesdienst war noch zur guten alten DDR-Zeit unserer Bruderschaft missionarische Dienste. Da hatten wir einen Segnungsgottesdienst. Da kamen immer zwei nach vorne und sagten kurz ihr Anliegen und ließen sich segnen von Geschwistern. Mein Vater kam auch nach vorne und eine Bekannte aus der Bruderschaft. Wir wurden gesegnet. Bei dieser Bekannten war sofort ihr Anliegen erfüllt. Sie war gesund von dieser Sache und noch in einer anderen Sache, da hatte sie gar nicht drum gebeten gehabt, war auch weg. Und bei meinem Vater erstmal gar nichts. Änderte sich erstmal gar nichts. Aber von da an Stück für Stück kam eine Besserung, die über lange Zeit sich dahin zog. Er hatte gehört. So oder so ganz anders sah es aus. In unserer Gemeinde, wir hatten unter einem anderen einen Menschen begleitet mit einem Hirntumor. Wir haben gebetet, er starb daran. Ein anderer Fall, Krebspatient auch. Wir feiern zusammen das Krankenabendmahl und da fährt zum Arzt dann und der kann keinen Krebs mehr feststellen. Nur, der schimpfte auf den Arzt, dass er eine falsche Diagnose gemacht hatte. Schade. So ganz verschieden, so auch hier. Der Jakobus wird hingerichtet, ich nehme an, die Gemeinde wird da auch gebetet haben. Und der Petrus wird wunderbar befreit. Ist das ungerecht? Oder wie verhält sich's? Ich denke, für beide gilt auch das Pauluswort, etliches später gesprochen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Entweder jetzt schon oder in der Ewigkeit. Natürlich, ihr Lieben, die Ewigkeit dürfen wir nicht ausklammern, sonst geht überhaupt keine Rechnung des Lebens auf. Nicht diese Herrlichkeit, die Gott bereitet hat, die er uns bereitet hat auch. Die müssen wir einbeziehen in die Rechnung unseres Lebens. Dürfen wir einbeziehen. Denn vollführen wir den Blickwechsel von der anderen Seite her gesehen, von der Ewigkeit her, aus der Herrlichkeit Gottes, wo keine Krankheit mehr da ist und auch kein Zwist mehr da ist. Da sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Da könnte man direkt sagen, eigentlich für den Jakobus ist das Beste passiert. Der ist ganz schnell, ohne noch viel leiden zu müssen, in der Herrlichkeit bei seinem Herrn, bei Jesus gewesen. Der Petrus, bei ihm hat es noch etwas länger gedauert. Man versetzte sich in die Gemeinde zurück, natürlich. Einerseits dieser herrliche Aufbruch, das Erleben. Andererseits natürlich der Gemeindeleiter Jakobus hingerichtet. Der Nächste, der Petrus, gefangen gesetzt. Wir können uns vorstellen, natürlich auch, was in dem Petrus sich alles da bewegt. Petrus, der Wortführer gewesen ist, auch das große Wort natürlich hatte. Damals beim letzten Abendmahl zu Jesus: und wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde dich niemals verleugnen. Und dann war er ganz Mensch. Dann hat er gesehen, wie das aussieht, so eine Geißelung römischer Art. Ich habe mit diesen Geißeln, wo mit Teilstücke oder Knochen eingeflochten waren und wie eine Kreuzigung aussah, das wusste der. Wer will es ihm verübeln, wenn er da schwach wird und kneift? Das Wesentliche war, er hat bereut, zurückgekehrt. Und so konnte ihn Gott gebrauchen als einen, der heruntergekommen ist von hohem Ross, aber da dran bleibt. Vergebung bittet. Den kann er einsetzen wieder neu als Hirten. Und Jesus hatte ihm auch angedeutet, dass er auch Schweres zu tragen haben wird. Wahrlich, ich sage dir, so hatte Jesus gesagt, so ziemlich am Ende des Johannesbriefes lesen wir das. Als du jung warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Da ist das schon angedeutet, dass auch er leiden und sterben wird als Märtyrer für seinen Herrn. Diese Gedanken mögen in ihm gekreist haben, als er da abgeführt wird und im Gefängnis sitzt. Wird er jetzt denselben Weg gehen müssen wie Jesus? War es jetzt soweit? Die Ähnlichkeit mit dem Leben Jesus sind spürbar, deutlich. Wieder soll einer vor dem großen Fest präsentiert werden wie Jesus. Wieder soll er dem Volk vorgeführt werden. Wir hatten, lesen der Apostelgeschichte, erst hatten die Christen einen guten Ruf in der Bevölkerung gehabt. Das scheint jetzt vorbei zu sein. So wie bei Jesus. Hosianna, kreuzige ihn. Manches wiederholt sich. Wieder ist das mit einem politischen Kalkül verbunden. Also auch hier eine ganz konkrete Jesus-Nachfolge des Petrus. Er hatte ja den Ruf erhalten, folge mir. Und Folge, Nachfolge Jesu, das geht durch Wunderbares hindurch, Erleben, großes Erleben. Das geht aber auch durch Leid und führt zur Auferstehung. Reichlich 20 Jahre später starb auch der Petrus. Vermutlich in Rom hingerichtet. Die Legende sagt, dass er verkehrt rum gekreuzigt wurde. Ich stelle mir vor, die beiden treffen sich dann im Himmel, Jakobus und Petrus. und fragt sich, was ist denn nur besser gewesen von unserem Lebenslauf her? Die schnelle Hinrichtung oder das andere? Ich denke, jeder wird sagen, war genau richtig. Natürlich aufgrund dieser Herrlichkeit her. Auch von der dürfen wir jetzt schon wissen. Ich denke, die meisten von uns kennen das Buch oder den Film von Corrie ten Boom, Die Zuflucht. Da wird geschrieben oder gezeigt das Leben der Corrie ten Boom. Sie wird 1943 in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Ihr wisst, die Eltern hatten Juden versteckt, wurde verraten. Sie und ihre Schwester waren zusammen im KZ. Und so ganz am Ende von 1944 hatte Betsy, die Schwester, zu ihr gesagt, du, ich weiß, hat mir Gott gezeigt, am Ende dieses Jahres, 1944, werden wir beide frei sein. Und Betsy stirbt in den Armen von der Corrie. Und zur gleichen Zeit wird die Corrie freigelassen. Es war ein Irrtum, sie sollte eigentlich umgebracht werden, wie die anderen auch. Aber irgendwann kam dann in Akten was durcheinander und sie wurde freigelassen. Gott hat sein Wort wahrgemacht an den ten Boom-Schwestern. Frei sind sie beide gewesen. Die eine ganz frei von Leid und Schmerz beim Herrn. Und die andere wusste, ich habe noch eine Aufgabe hier. Und sie wurde eine glühende Evangelistin. Ihr wisst, ich habe sie selber noch kennengelernt als Kind, als Zwölfjähriger. Und war sehr beeindruckt davon. Gott ist mit Petrus und Jakobus seinen Weg gegangen. Der eine so, der andere anders. Petrus hat erfahren, ich habe nicht nur geträumt, sondern ich bin wirklich frei geworden. Gott hat seinen Engel geschickt, aus dem Rachen des Todes befreit. Und die Rettung macht deutlich, du wirst noch gebraucht. Das darf auch manche von uns hören, dass wir da wissen, du wirst noch gebraucht in deiner Umgebung. Und wenn es nur ganz wenig ist, dein Zeugnis, dass ein anderer sieht, wie Gott handelt, wie Gott hilft. Manchmal äußerlich schnell, manchmal so, ja, erst im Nachhinein spürbar, wie auch immer. Die Gemeinde damals, die verfolgte Gemeinde. Was war los damals geschichtlich? Jerusalem herrschte in Aufregung, ein neuer König, ist ja mal was. Herodes Agrippa heißt er, eben aus Rom eingetroffen. Die Leute sind gespaltener Ansicht. Einerseits Erleichterung, endlich nach langen Jahren der Römerherrschaft wieder mal ein Israeli. Ein Mann aus unserem Land. Andererseits hat er lange Zeit in Rom gelebt und war, Herodes Agrippa, eine Marionette der Römer. Wird er sich jetzt für den Glauben einsetzen? Wird er das Heiligtum, das geschändet war durch den früheren Kaiser, im Tempel wiederherstellen? Man erinnert sich noch an den Großvater, den Herodes, den wir von der Kindheitsgeschichte Jesu erkennen, und den Onkel Archelaos. Unberechenbar, grausam, wird es wieder so sein. Nun, der neue König, Herodes Agrippa, weiß von dem Zwiespalt im Volk, weiß auch um diese Sekte, wie man sie sah, der Christen. Dass sie beim Hohen Rat nicht beliebt waren, die wünschten, am besten wären die weg. Na gut, dann machen wir das mal so, machen wir denen mal einen Gefallen, tun etwas für die Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, eine Aktion. Gemeindeleiter Nummer 1 wird hingerichtet. Und das merkt, genau das ist das Richtige da. Kann ich punkten beim Volk, beim Hohen Rat. Die habe ich dann schon mal auf meiner Seite. Wir denken, ihr Lieben, natürlich an die vielen Christen, Mitchristen mit uns, die verfolgt leben. Wo das so ganz hausnah ist. Ich brauche da jetzt das nur anzudeuten, wir wissen das und wir lesen es immer wieder. Die unser Gebet brauchen, auch unser Gebet. Da läuft vieles parallel. Erstaunlich, dieser Aufwand der Bewachung. 4x4, 16 handfeste Kerle der Bewachung für den einen Petrus. Der ist auch noch angekettet. Irgendwie hatte man doch Schiss gehabt, dass da, ja, bei Jesus war es ja so gewesen, etliche Soldaten und dann bricht der Himmel durch. Was haben die für eine Chance gegenüber den Mächten der unsichtbaren Welt, wenn da so ein Einbruch kommt? Die hatten vielleicht auch noch im Hinterkopf, ein paar Kapitel weiter vorher, steht es hier in der Apostelgeschichte 5, war es ja schon mal so. Da schreibt Lukas aber, der Engel des Herrn trat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Also nun ganz sicher machen. Anketten. Ein Soldat rechts mit angekettet, einer links. Wachen davor vor den Toren. Damit bloß nichts passiert. Und Petrus schläft. Ganz ruhig. Das ist auch so ein Ergebnis hier, nicht wahr? Der Verbindung mit Jesus. Der ganz engen Verbindung mit Jesus. Jesus konnte das ja auch. Wir denken dran. Als der Sturm auf dem See war, ja, und die Jünger tobten und wie Wasser und wo, und Jesus schläft und kann schlafen. So ein ganz tiefes Urvertrauen. Er hat nicht gezittert vor dem Tod, denn er wusste, wenn ich morgen tot bin, dann bin ich da, wo Jakobus auch ist, mein Freund. Kann uns Mut machen, diese Sicht und diese, ich möchte sagen, diese innige Verbindung mit Jesus und was darüber kommt. Durch viel Kämpfer, natürlich. Aber das kam drüber. Herodes war ganz der Anfang dessen, was Franz Eike vorlas. Legte Hand an. Aber eine ganz andere Hand spüren wir hier, nämlich die Hand Gottes. Die sind in der Hand Gottes. Und was kann die Hand des Herodes dagegen ausrichten? Wie es Gott will. Es gibt Schlimmeres, als das Leben zu verlieren, wird hier deutlich. Nämlich Gott zu verlieren. Und dadurch sich selbst zu verlieren. Weit schlimmer. Und so geschah damals das Wunder, wie es auch bis heute immer wieder geschieht. Durch den Märtyrertod werden andere befestigt. So wie es Tertullian, der Kirchenvater des ersten Jahrhunderts, sagte, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir sehen es bis heute, dass da ganz blühende Gemeinden entstehen, ob das in China ist oder Afrika, wo auch immer. Und Gott ist der gleiche damals wie heute. Ein guter Freund von uns, er lebt leider nicht mehr, mit dem zusammen ich kirchliches Abitur machte und studierte in Naumburg an der Saale, der auch einer der Mitbegründer des Naumburger Kreises war. In jungen Jahren Motorradunfall. Ich weiß die genaue Zahl nicht. Etliche Gehirnbrüche, es waren über 10 allein im Kopfbereich. Gehirnwasser ausgelaufen, Knochenbrüche, Körper noch und noch. Todeskandidat, ganz klar. Und es war eine erweckte evangelische Gemeinde. Die es taten wie die Urgemeinde auch, die lösten sich ab und beteten rund um die Uhr abwechselnd. Bis dann irgendwann einer sagte, wir können jetzt Amen sagen und können uns ausruhen. Und genau um der Zeit war es so gewesen, dass ad hoc etliche Brüche sofort geheilt waren. Das Gehirnwasser hatte sich wieder gebildet. Und er blieb, er gesundete unbeschadet. Gebet der Gemeinde. Und da gibt es viele Beispiele. Ich denke an Abdul Rahman, 2006 war das, der in Kabul eingekerkert war, weil er sich vom Islam abgewendet hatte, Christ geworden war. Und zur gleichen Zeit war eine Pro-Christ-Veranstaltung in München, 2006. Und Barzani betete mit dieser ganzen Menge, mit 1500 Besuchern, 150.000 Besuchern insgesamt. Über 1.200 Veranstaltungen. Und er kam frei. Immer wieder werden diese alten Geschichten bewahrheitet und zu neuem Leben erfüllt. Großer Dankgottesdienst. Gott kann eingreifen. Wir haben es auch erlebt bei der Wende. 9. November, der Tag, so viel Blutschuld, Pogromnacht. In den Kirchen, ich weiß nicht, wie es hier war, in der DDR, es war überall Bußgebet angesetzt. Und genau ein Jahr später, am gleichen Tag, fällt die Mauer. Sind wir frei. Nicht zufällig. Wir sagten damals, ich hatte es auch in der Predigt verwendet, das Wort von Ben-Gurion, das er 48 sprach bei der Gründung des Staates Israel. Wer nicht an Wunder glaubt, der ist einfach kein Realist. Später auch noch, gleiche Nikolaikirche, 2006, zwei Leipziger Ingenieure verschleppt. Diesmal war das im Irak, 3 Monate schon geiselhaft. Und Pfarrer Führer, der damals schon bekannt war durch die Wende, wieder neue Friedensgebete angesetzt. Mahnwachen, 27 insgesamt. Und nach 99 Tagen waren die Opfer frei. Danke Gottesdienst wieder. Und Pfarrer Führer, der Glaube versetzt Berge, das haben wir jetzt wieder erlebt. Und wir können Beispiele bringen noch und noch. Wunderbar. Dass sie um uns ist, diese unsichtbare Welt. Auch die Welt der Engel. Die Engel, die eine, ja, möchte man sagen, heute eine Wiederbelebung haben. Nach Umfragen glauben heute mehr Menschen an Engel als an Gott selbst. Aber bei all den Missbräuchen auch, diese Realität ist da. Erleben der Engel. Ich las neulich eine Begebenheit von Sadhu Sundar Singh, den meisten wird er bekannt sein, der indische Missionar, der gerufen wurde in den Dienst und da wirklich Wunderbares erlebte, wie oft in den östlichen Gebieten. Er wurde zum Tode verurteilt. Nach einer Missionsreise durch den Tibet, gefoltert, zerschlagene Arme, mehrfach gebrochen, in ein Loch geworfen, wo schon verweste Leichen drin waren. Ihn sollte das gleiche Schicksal ereilen. Eisendeckel obendrauf verschlossen. So. Und er bereitet sich auf den Tod vor. Und er sagte später dann, ich war in dieser Zeit so beglückt und so getröstet durch die Nähe des Heilands. Und dann öffnete sich dieser Eisendeckel, hörte ein Seil, fiel herab und eine Stimme, er soll sich an diesem Seil sich festhalten. Der wurde hochgezogen, in dem gesunden Arm, der andere war kaputt. Dieser seltsame Helfer heilte ihn und verschwand. Und Saldo natürlich, er missioniert weiter. Nächste Missionsreise. Er wird wieder gefangen gesetzt, kommt vor den gleichen Lama, den Richter, und er greift entsetzt zu seinem Schlüsselbund. Der einzige Schlüssel, der hängt immer noch an seinem Gürtel von diesem Eisendeckel. Ihr Lieben, auch China bis in die Gegenwart, wir hören viele solche Beispiele. Man muss das nicht entmythologisieren, das Ganze, nein. Natürlich gibt es viele Durchblicke durch diese Geschehnisse, aber sie geschehen. Heilungs- und Befreiungsgeschichten, Befreiung aus Gefängnissen, wir dürfen hindurchsehen. Es gibt ja viele andere Gefängnisse, nicht nur die zu Herodes Zeiten. Wir sind manchmal so gefangen. Ein Mensch zum Beispiel, der nicht vergeben kann, ist nicht frei. Ist gefangen. Braucht Befreiung, braucht auch vielleicht einen Engel aus der sichtbaren oder aus der unsichtbaren Welt. Engel heißt Bote. Können vielleicht auch ganz normale Menschen sein, durch die Christus handelt. Oder wir sind an irgendetwas gebunden, wo wir wissen, das stört im Verhältnis zu Gott. Trübt das Verhältnis zu Gott. Kann vieles sein, ich will es nicht aufzählen. Konkurrenz zu Gott, neben Gott oder gar über Gott stehend. Sorgen, die bedrücken. Schuld, die noch nicht bereinigt ist. Krankheit, Trauer. Da ist Befreiung nötig und möglich. Rundum. Befreiung bedeutet, da fallen wirklich Ketten. Da öffnen sich Türen. Neues. Türen zum Licht, zur Ewigkeit. Da geht ein Licht auf, wie es im Text heißt. Da fassen wir Mut. Da kann Leben noch einmal neu beginnen, noch einmal einen neuen Lebensabschnitt. Damit ich weiß, ich habe noch eine Aufgabe. Für Petrus wurde es ein Ostern, diese Befreiung. Nachfolge. Ja. Passion auch, aber Ostern. Auferstehung am eigenen Leib erfahren. Zeichnishaft. Das Gebet der Gemeinde ist durch nichts zu ersetzen. Er will gebeten sein. Und die Handlung hier kommt ja auch nach dem Gebet und nicht vorher. Gott bindet sich an uns und an unsere Gebete, eigenartigerweise. Es kann sein, es passiert nicht das, was wir uns wünschen. Es kann aber auch sein, es passiert viel mehr. Wir hatten ja gehört hier, nicht wahr? Die haben sich gewundert, haben zwar gebetet dafür, aber als er da steht, da können sie es nicht fassen. Tröstlich, nicht für uns. Er handelt manchmal viel mehr. Die Gebetserhöhung ist viel größer als das, worum wir gebetet haben. Das mögen wir, liebe Gemeinde, neu erfahren in unseren Gebeten für andere Menschen, für verfolgte Christen, wie auch immer, für eine Erweckung in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, nach der wir uns doch eigentlich alle sehen. Jedenfalls in seinen Händen dürfen wir unser Leben sicher und geborgen wissen, komme, was da wolle. Amen. Und der Friede von Gott, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre uns, unsere Sinne in ihm, in Jesus Christus.